Grüezi miteinander, das ist die Somm-Show, das erste Mal, jetzt mit der Margret Stamm. Mein Name ist Markus Somm, logischerweise. Margret Stamm ist eine sehr bekannte Erziehungswissenschaftlerin. Sie war lange Professorin an der Universität Freiburg und sie gilt, da kann man wohl sagen, als eine der bekanntesten Bildungsforscherinnen der Schweiz. Ich würde gerne heute mit ihr ein bisschen über den Stand der Bildung in diesem Land diskutieren. Wir wollen aber anfangen mit Corona, weil sie haben gerade letztens auf Twitter selber etwas geschrieben, nämlich, dass die Ausweglosigkeit, die wir jetzt drinnen stecken, dass die irgendwie eben langsam an die Nerven geht, offensichtlich. Und ich würde gerne mal von Ihnen wissen, wie beurteilen Sie Corona jetzt an der Schule? Was hat das mit den Kindern angerichtet in dem Sinne?
Also, wenn Sie fragen, was hat das mit den Kindern angerichtet, würde ich sagen, was hat das mit den Kindern und den Jugendlichen angerichtet. Und eigentlich müsste man da schon unterscheiden. Ich würde meinen, Kinder sind ja noch sehr behütet in der regulären Familie und die sind mehr oder weniger nicht schlecht über die Runde gekommen. Ich glaube, die Jugendlichen haben heute mehr Probleme. Wir haben die lange, sicher bis zum Neujahr, haben wir die nicht recht wahrgenommen. Und jetzt gerade mit diesen Krawall wird jetzt plötzlich, dass die Jugend wird zu einem Problem und man hat Angst, dass das auch könnte eskalieren. Und ich denke, man kann natürlich das Glas immer als halb voll anschauen oder als halb leer, aber ich glaube, wir müssen die Situation der jungen Menschen wirklich ernst nehmen. Und insofern müssten wir auch überlegen, was genau denn die jungen Menschen, vor allem eben die, die jetzt 14, 15 sind, was Corona für sie bedeutet.
Was ist denn das grösste Problem eben für die Jugendlichen?
Also ich denke, also wir sind ja jetzt eine Generation, die zu der bestandenen Generation gehört, die Lebenserfahrung hat, die Lebenskompetenz hat. Und unsere Generation ist sich manchmal zu wenig bewusst, was wir haben können in der Jugend, wie wir uns haben können entfalten. Eins der grössten Probleme von mir aus gesehen, von den jungen Menschen, ist, dass sie zu viel Familie haben im Moment. Dass sie eingesperrt sind daheim, dass sie mit Vater und Mutter ein bisschen aufeinander hocken, unbesehen der sozialen Herkunft. Und dass sie einfach ihre Entwicklungsmöglichkeiten nicht können ausleben. Also, wenn man in der Pubertät ist, dann sucht man nicht nur die akademische oder die schulische Entfaltung, sondern das Ich, die Entwicklung des Ichs, die grosse Frage, wer bin ich? Was möchte ich? Wohin soll ich? Alle diese Fragen sind im Moment nicht möglich von diesen Jugendlichen, weil sie einfach alle diese Erfahrungen nicht können machen. Und dazu kommt eben, dass sie aufgrund von dieser familiären Fokussierung, die sie haben, dass sie auch nicht können in den Sportclub, sie können nicht in die Pfadi, sie können nicht in irgendeinen Verein. Sie sind einfach sehr, sehr beschränkt auf ihre Möglichkeiten, wo sie sich können entfalten. Und das denke mich schon ein Problem. Und darum habe ich das auch auf Twitter geschrieben, diese Auswegslosigkeit. Ein Problem, wo unsere Landesregierung und vor allem die Taskforce viel zu wenig berücksichtigen. Diese Hoffnungsgebung, dass man den jungen Menschen eine Zukunft gibt und das auch zeigt, hört, es kommt besser, wir tun etwas für euch. Und das fehlt vollkommen, das fehlt ja auch für unsere Generation.
Also mein Eindruck ist das auch, ich habe das auch letztens gerade jemand anders gesagt, ich finde, wenn man den Bundesrat so ein bisschen erlebt in seiner Kommunikation, und das ist natürlich vor allem Daniel Berset, aber nicht nur, alle anderen sind auch ein bisschen so, man spürt nie so den richtigen Willen, wir kommen wieder raus. Jetzt heben wir durch, es ist hart, aber wir kommen wieder raus. Ja. Und da ist Licht am Ende vom Tunnel. Das hört man eigentlich nicht. Man hört immer so eine depressive Stimmung, ja, die Fallzahlen sind nicht gut, die Richtwerte sind nicht gut. Also ganz ehrlich gesagt finde ich das ein riesen Versagen auch von Leadership. Also wo einfach die Leute brauchen das jetzt, genau wie Sie sagen, dass man irgendwie das Gefühl hat, hey, wir wollen raus, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit daheim hocken. Und ich glaube, jetzt gerade bei den Jugendlichen trifft das noch viel extremer, weil die Jugendlichen wollen eben nicht daheim hocken.
Ja, was mir aber schon länger fehlt, aber der Alain Berset ist mir eigentlich sehr sympathisch, aber er wirkt auf mich viel zu nervös. Was ich mir würde wünschen, ist ein Landesvater. Und bei der Frau Sommaruga hätte ich mir auch eine Landesmutter gewünscht. Leute, die nicht nur sagen, wir haben Tore, wir können Corona, sondern die auch zeigen, was unsere Hoffnung ist, was unsere Zuversicht ist, was unsere Zukunft ist. Und das fehlt irgendwie und das wäre eigentlich das Zentrale. Wenn Sie denken, was Sie in Ihrer Jugend, was ich in meiner Jugend, an was wir uns gehalten haben, dann sind das immer die Zukunftsszenarien gewesen. Wir haben Visionen gehabt. Das haben die jungen Menschen nicht. Und ich meine, es kommt noch etwas Gewaltiges auf die Jugendlichen zu. Das ist vielleicht der Schuldenberg, wo man nachher muss tragen. Und da finde ich schon, dass man, im Moment müssen wir auch aufpassen, dass man nicht jetzt die Jugendlichen als so Weichspüler, identifizieren. Mhm. Oder manchmal sagt man, ja, das ist wieder die Erziehung. Mhm. Oder die Eltern, die ihre Kinder nicht mehr erziehen können, die können nicht mehr verzichten. Mhm. Das hat mit dem nichts zu tun.
Hat es ein bisschen mit dem zu tun, was ich vorher interessant gefunden habe, was Sie gesagt haben, eben, die wollen im Prinzip nicht die ganze Zeit in der Familie sein. Sie brauchen wie auch ihren eigenen Raum. Und das wissen wir ja selber aus der Jugend auch. Eben wie eine Pfadi wichtig ist, wie die Musik damals wichtig ist, also die eigene Kultur. Und ich glaube, heute das grosse Problem der Jungen ist, dass wir Erwachsenen unsere Jugend ewig verlängern. Wir werden nie mehr erwachsen. Ich rede jetzt noch stärker von meiner Generation, ich bin noch ein jünger als sie. Aber oder, wir sind eigentlich auf eine Art aufgewachsen, dass wir nachher gefunden haben, wir wollen eigentlich immer so bleiben. Früher, der Unterschied zwischen mir und meinem Vater ist riesig gewesen. Das ist ein kultureller Unterschied gewesen. Ich bin in einer anderen Welt gewesen als er. Es hat eine Erwachsenenwelt gegeben. Mein Vater ist am Sonntag noch mit dem Anzug rumgelaufen. Im Haus. Heute undenkbar. Heute sind wir alle angelegt wie unsere Kinder. Wir passen uns eher fast an den Kind. Und für die Kinder, glaube ich, oder für die Jugendlichen ist doch das ein Problem, dass sie sich wie nicht mehr abgrenzen können von den Erwachsenen. Ihre eigene Welt ist eigentlich bedroht dadurch, dass wir so ewig jung bleiben wollen. Hat das etwas, oder wie würden Sie das sagen?
Das würde ich sehr unterstützen. Dass die Erwachsenen heute, die im Jugendwahn sind, dass das für viele Jugendliche peinlich ist. Mhm. Also ein Vater, wenn Sie jetzt als Vater, wenn Sie einen Sohn haben, nehme ich an, und wenn Sie den im Joggen noch schlönt, dann ist das für den Sohn nicht einfach eine Bewunderung vom Vater, sondern eher eine Belastung. Und er findet sie wahrscheinlich peinlich. Er sagt ihnen das vielleicht nicht, weil was man auch muss sehen, was wirklich ein Phänomen ist, ist, dass jede Jugendstudie zeigt das, dass die Jugendlichen die Eltern eigentlich als Vorbilder anschauen. Mhm. Irgendwo, also zwar wollen sie nicht, dass wir jetzt so aussehen wie die Jungen, wie sie selber, aber sie sagen auf die Frage, wie findest du deine Eltern, haben sie dich gut erzogen, wie du sie beurteilen, sagen 60-70% der jungen Menschen, ich mache es mal genau so. Und das ist etwas, was mich auch ein bisschen irritiert. Weil eigentlich müsste man ja, also das ist einmal meine Vorstellung, oder so wie ich sozialisiert worden bin, habe ich die Vorstellung, dass man sich eigentlich auch von den Eltern müsste distanzieren und dass man einen neuen Lebensentwurf entwickelt. Und möglicherweise ist Corona jetzt eine Chance, dass junge Menschen, die so auf der Familie oben hocken, dass sie sich plötzlich überlegen, hey, also meine Eltern sind ja doch nicht so cool, wir müssen ein anderes Leben wählen. Und Corona ist vielleicht auch eine Chance, dass jetzt einmal die Jugend wieder aktiver wird und politischer wird, was schon die Tendenz vor Corona war, und dass sie eine eigene Identität entwickeln, auch als Erwachsene.
Ja, und ich finde eben, die eine eigene Jugendkultur dann haben, oder? Wo man eigentlich weiss, das ist nur vorübergehend. Irgendeiner kommt dann ins Zeitalter des Erwachsenen. Aber die Jugend ist eine Zeit für sich. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir versichern eigentlich unseren Kindern, die Jugend. Weil wir finden, unsere Jugend soll eigentlich nie mehr aufhören. Unsere Jugendkultur bleibt gleich, oder? Aber ich denke immer, das ist auch so peinlich, wenn die Mütter mit ihren Töchtern ein Konzert wollen.
Ja.
Das ist also das ist,
oder wenn Sie schauen, es gibt ja sehr viele Bilder, vor allem so aus den USA auf den Social Media Kanal, wo die Mutter genau die gleichen Kleider anhat wie die Tochter und sie müssen zweimal schauen, ob sie die Mutter von der Tochter können unterscheiden. Und das ist eigentlich etwas, wo die Mutter vielleicht sich sonnet in dieser Jugendidentität, die sie aufbaut. Für die Töchter ist es aber wahrscheinlich auf längere Frist eher ein Negativum, weil sie sich nur mühsam abgrenzen kann gegen die Mutter. Weil eigentlich wollen wir ja Also wollen Jugendliche von ihren Eltern, dass sie eben entweder Modell sind oder dass man sich ihnen reiben kann. Genau. Wenn sie von ihrem Vater erzählen, dass der am Sonntag noch mit der Schale rumgelaufen ist, haben sie zumindest ein Modell gehabt, wo sie sich können abarbeiten an dem. Und das ist heute sehr schwierig für die Jugendlichen, dass sie zum Teil, ich sage immer, das Schwierigste an der Erziehung ist, wenn der Vater sagt, meine Tochter ist meine beste Freundin. Ja, oder die Mutter sagt, mein Sohn ist mein bester Freund. Dann muss ich sagen, das ist leider eine falsch verstandene Erziehungstaktik oder eine partnerschaftliche Erziehung, die letztlich wahrscheinlich nicht unbedingt funktioniert.
Aber jetzt könnte man sagen, ich meine, deswegen ist ja das eigentlich entstanden. Die 68er haben immer behauptet, eben vorher war es ganz schlimm gewesen. Und die Väter vor allem natürlich autoritär, ohne Verständnis. Auch alle Lehrer sind natürlich autoritär gewesen. Das hat man unbedingt müssen bekämpfen und auflösen. Und das hat sicher teilweise auch gestimmt. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, man hat jetzt hier das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Man hat den Unterschied zwischen dem Erwachsensein und dem Kind oder Jungsein völlig eingegnet. Und ich würde auch sagen, in meiner eigenen Biografie, die Rebellionsphase ist wahnsinnig wichtig gewesen, um Persönlichkeit irgendwo zu entwickeln. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man mal die Eltern blöd findet.
Es gibt ja jetzt ganz eine neue Erziehungsstrategie. Die heisst nicht erzogen, also unerzogen. Und die Strategie geht eigentlich sogar noch hinter die 68er. Also die tut eigentlich Beziehung zum Kind ganz stark gewichten und tut aber das Kind in den Mittelpunkt stellen, dass es darf das machen, was es braucht. Also wenn es zum Beispiel möchte gern, dass man am Boden isst, dann ist die Familie am Boden. wenn man muss posten, dann tut eigentlich der Takt vom Kind bestimmen, wenn man posten geht, wie lange das man hat zum Posten und so weiter. Und das ist eigentlich eine Erziehungsstrategie, die eben noch hinter die 68er geht, weil also ich bin kein 68er gewesen, ich bin ganz anders erzogen, ich habe nicht dürfen 68er sein, wo hinter das laissez-faire geht, sondern das ist für mich eben ein bisschen problematischer, dass man das Kind dermassen in den Mittelpunkt stellt. Und dass sich alle, auch der Vater mit seiner Art und Weise, Mutter mit ihrer Art und Weise, dem Kind eigentlich unterordnet oder zumindest im Kind ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Und ich denke, das ist nicht nur problematisch, wie Sie vorher gesagt haben, dass die Rebellion fehlt, sondern ich glaube, wenn ich jetzt in unserer Längsschnittstudie, wo wir gemacht haben, gesehen, dass sich eben nachher das Muster plötzlich verändert, nämlich dann, wenn Kinder in höhere Schulen kommen oder mühen.
Also was verändert sich denn?
Dann verändert das Verhältnis von den Eltern zu den Kindern, wenn es zum Beispiel um einen Gymi-Übertritt geht. Dann wird die Bedürfnisorientierung am Kind, die verändert sich plötzlich in eine Sollensorientierung. Du musst jetzt, Noten werden wichtig, der Übertritt wird wichtig, das Schaffen wird wichtig. Und ich denke, das ist eigentlich ein grosses Problem, dass diese Bedürfnisorientierung, also die Orientierung am Kind, wo der kleine König ist, dass die dann, wenn es um die Schule geht, plötzlich eine neue Richtung überkommt und dass Kinder dann merken, dass wenn sie die Liebe von den Eltern wollen, erreichen, dass sie dann gute Noten haben.
Aber woher kommt das? Ich meine, jetzt auf den ersten Blick können wir doch sagen, das ist doch sinnlos. Also wie kommt man auf so eine komische Idee, dass eben das Kind der König ist? Woher kommt das? Was ist mit uns Eltern passiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, erstens ist es der Neoliberalismus. Und zwar die Idee, jede Mutter und jeder Vater ist seines Glückes Schmied. Man kann aus eigener Anstrengung eine gute Mutter sein, ein guter Vater sein. Sie sind verantwortlich. Ob ihr Kind gut rauskommt, sind sie schuld und nicht ihre Gene, sondern sie selber, was sie machen. Wenn das Kind schlecht rauskommt, sind sie schuld. Wenn es gut rauskommt, dann ist das ihr Verdienst. Und darum steht heute das Kind so im Zentrum, weil man das eigene Scheitern mit dem Kind verbindet das eigene Scheitern oder der eigene Erfolg. Der zweite Punkt ist, dass eben die ganze Hirnforschung, die kognitive Entwicklungspsychologie aufzeigt, dass sie schon sehr früh können die sogenannte sensible Phase vom Kind genau feststellen und fördern. Und wenn sie das Kind nicht zum rechten Zeitpunkt fördern, sind sie schuld, wenn sie die Risiken verpasster Chancen in Kauf nehmen. Ja. Also die Machbarkeit des Kindes, das ist in den letzten 20 Jahren ein enormes grosses Paradigma geworden. Und die ganze Beratungsindustrie, die dahinter steckt, fokussiert ja auch auf das, dass sie aus ihrem Kind können einen Diamant machen, den sie können schleifen können.
Aber ist das nicht immer so gewesen? Ich meine, die Eltern haben immer wollen, dass den Kindern mal besser geht als ihnen. Also es dünkt mich eine der stärksten Motive, die überhaupt Menschen haben. Ich würde sogar so weit gehen, der Kapitalismus hat am Schluss mit dem zu tun. Dass Eltern, unsere Solidarität für unseren Nachwuchs ist so unendlich gross, dass wir immer haben wollen, dass die Kinder unglaublich gut werden. Und wir haben sie wollen fördern. Aber das Interessante ist doch, wie man es fördert. Und ich glaube, früher war es viel selbstverständlicher gewesen. Und wenn wir Chinesen anschauen, die wissen das immer noch. Üben, 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 üben. Also teilweise brutal. Brutal mit den Kindern umgehen. Kinder so frühe Formen und so weiter auf eine Art, die wir heute nicht mehr wollen. Aber dass man so in die ganz andere extreme Haltung hineingeht, wo man eigentlich am Anfang sagt, das Kind gibt vor. Was läuft, das verstehe ich immer noch nicht.
Also ich glaube, ich würde Ihnen jetzt ein bisschen widersprechen. Mhm. Sie kommen ja aus einem sehr behüteten oder gut situierten Milieu. Und wenn Sie sagen, unsere Eltern haben schon immer wollen, dass der Kind bestens geht. Mhm. Denn ich sehe das bei meinem Partner. Mhm. Er kommt genau aus so einem Milieu und das würde ich sehr unterstützen. Mhm. Es hat aber gerade in den 60er, 70er Jahren sehr, sehr viel Unterschichtsmilieu gegeben. Die sind viel umfassender gewesen als das Milieu, wo sie kommen. Mhm. Und die kommen aus einem Arbeitermilieu. Mhm. Und dort ist eben nie darum gegangen, wir wollen das Beste für die Kinder, sondern in der grossen breite Masse von der Bevölkerung ist darum gegangen, dass Kinder spuren und dass sie einfach eine einigermaßen gute Entwicklung haben. Ja. Und die Überhöhung vom Kind, die ist eigentlich vielleicht jetzt, oder nicht die Überhöhung, aber das Beste für die Kinder, dann hat man vielleicht Kinder auch in eine Privatschule gesteckt, wenn sie eben nicht so gespurt haben, wie man hätte wollen. Ja. Aber diese breite Überhöhung der Kinder, ich glaube, die ist erst mit denen, unter denen Einflüssen stand gekommen, die ich vorher geschildert habe. Und es kommt noch dazu, es kommt noch etwas Wichtiges dazu, was ich vorher nicht gesagt habe. Das ist der grosse Einfluss der Bindungsforschung. Mhm. Also heute sind ja vor allem Mütter die, wo für den Erfolg und für den Misserfolg der Kinder verantwortlich gemacht werden, auch noch heute. Obwohl
Mehr als Männer.
Interessant, ja. Wenn sie jetzt 20 Jahre jünger wären, und dann hätten sie gesagt, hey, ich habe jetzt zwei Kinder, ich will jetzt ein guter Vater sein. Mhm. Und dann hätten sie in ihrer Position heute, hätten sie dann am Freitag Nachmittag oder den ganzen Tag frei gemacht, dann wären sie ein sensationeller Vater gewesen. Weil sie könnten die Windeln wechseln, sie wären mit ihrem...
Das habe ich aber gemacht.
Das haben sie gemacht, ja, aber jetzt reden wir nicht von dem. Jetzt leben sie mehr.
Fünf Kinder, alle.
Sind sie ein moderner Vater gewesen. Aber ich will damit nur sagen, dass heute die Anforderungen, die an Frauen gestellt werden, sie dürfen berufstätig sein, sie dürfen Chefärztin werden, was auch immer, aber man tut sie immer noch messen daran, ob sie gute Mutter sind und ob sie Bedürfnisse vom Kind an erster Stelle stellen. Der Vater, ein moderner Vater, an sie, auch wenn sie fünf Kinder gewickelt haben, an sie sind sicher viel weniger geringere Ansprüche gestellt worden. Und darum, ich glaube, heute ist einfach die ganze Gesellschaft ist extrem aufs Kind fixiert, aus all den Gründen, die ich vorher gesagt habe. Und auch wegen dem Mama-Mythos, weil man heute an die Frauen nach wie vor extrem hohe Erwartungen stellt und weil niemand will die sein, die nachher geschuld ist, wenn das Kind nicht gut aussieht.
Also man hat einfach, das leuchtet mir ein, oder? Man hat eigentlich die Idee, dass man das Kind formen muss, zu einem guten Unternehmen, oder, wo dann mal gut funktioniert. Das hat man enorm radikalisiert, oder? Das ist jetzt viel, viel wichtiger, als es früher noch war, wie Sie betonen. Und gleichzeitig ist eigentlich logisch, und das ist dann wieder eher traditionell, das ist jetzt eigentlich der Job der Frauen. Also, ja. Die Frauen sind eigentlich dafür verantwortlich, dass die kleinen Kinder alles eben Nobelpreisträger oder Super-Tennisspieler und so weiter werden.
Finden Sie das jetzt nicht auch sehr, sehr eigenartig? Jetzt sind wir 2021. Mhm. Und wir machen Frauenförderung, wir machen Mädchenförderung. Wir tun seit 20 Jahren oder mehr, haben wir Riesenprogramm. Aber die Frauen werden nach wie vor an ihrer Rolle gemessen, inwiefern dass sie fähig sind, ob sie den Beruf und die Familie und drei Hut bringen.
Gut, aber Frauen, ich glaube, das liegt aber auch an den Frauen. Ehrlich gesagt. Also, ich meine, das ist auch eine Diskussion, die ich mit meiner Frau immer gehabt habe. Als wir eben das erste Kind bekommen haben, war klar, wir müssen beide Teilzeit arbeiten. Und dann bin ich auf 80% und meine Frau auf 60. Obwohl wir eine Kinderkrippe hatten, wir hätten gut können, Kind 3 Tage bringen. Einen Tag übernimmt sie, einen Tag übernehme ich. Aber meine Frau hat gefunden, nein, ich will auch 2 Tage mit dem Kind sein. Fair enough, ist okay, ist ihre Choice gewesen. Aber bei mir ist völlig klar gewesen, nein, 80% ist gut. Das ist, kann ich gut machen in dieser Redaktion. Da habe ich immer noch gute, da bin ich damals beim Tagesanzeiger gewesen. Im Bundeshaus habe ich genau gewusst, einen Tag am Freitag daheim bleiben. Tut deinen Status in dieser Redaktion nicht untergraben.
Aber eben.
Wenn du auf 60 gehst, wird er untergraben. Und, ja. Aber da finde ich, das ist einfach eine andere Prioritätenordnung, oder? Ja. Männer tun nach wie vor, glaube ich, immer sagen, der Beruf ist enorm wichtig, weil ihren Beitrag an die Familie ist eben immer noch stärker. Der Beruf eigentlich, sind immer noch das Gefühl, wir sind da eigentlich Versorger. Und bei der Frau ist gerade umgekehrt. Frauen ist die erste Priorität, wie geht es den Kind. Von dem her würde ich auch sagen, es stimmt, es ist ein bisschen unfair, dass die Frauen jetzt die Last haben, dass man immer ihnen noch sagt, ja, ihr seid eigentlich für die Kinder verantwortlich. Aber die Frauen ziehen es auch an sich. Also sonst hätte es doch viel mehr Frauen, die Chefärztinnen wären und würden sagen, ich stelle Nanny an. Zu 100%.
Ja, es liegt auch noch etwas anderem, aber da kommen wir vielleicht später drauf. Es liegt eben am Selbstbewusstsein und am Selbstvertrauen der Frauen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube auch, dass es an den Frauen liegt. Oder teilweise an den Frauen liegt, teilweise. Ich habe das selber bei mir gesehen und ich habe jetzt ein Buch geschrieben zum Mama Mythos, basierend auf einer Studie von uns, und die zeigt sich extrem gut, wie eben in unserer Gesellschaft das Vorurteil sehr verbreitet ist, wenn man die Frage stellt, die Mütter, oder wenn man das muss beurteilen, die Aussage, Mütter sind die besseren Fürsorgerinnen als die Männer. Dann sagen es mehr als 60% von den Frauen wie von den Männern, jawohl, das ist es so. Und die Theorie, die ich sage, das ist ein Vorurteil. Das ist auch empirisch nachgewiesen, dass das ein Vorurteil ist, dass Männer genauso die guten Fürsorger können sein. Aber mit dem Vorurteil haben sehr viele Frauen zu kämpfen. Und es kommt dazu, dass sie ja so sozialisiert worden sind, dass sie eigentlich zu den Kindern gehören und dass auch das Gefühl bei den Frauen verbreiteter ist, dass sie zu den Kindern auch emotional wettet eine stärkere
aber
Beziehung.
Aber ist das nur ein Mythos? Ich meine, ich will jetzt nicht biologistisch tönen, aber bin natürlich. Ich meine, dass Frauen, weil sie natürlich Kind gebären und auch die ganze frühe Phase von einem Kind einfach anders erleben als wir Männer, dass das auch eine gewisse Neigung ist, die ehrlich gesagt auch von der Biologie herkommt. Das kann man schon abschleifen und relativieren und so weiter. Bei uns Männern kann man das auch relativieren. Aber ich habe jetzt letzte gerade meine Tochter, die Medizin studiert, mir erzählt, wir haben sie an der Uni gelernt, gibt es eine Studie, die beweist, dass Männer, wenn Männer eine Waffe sehen, dann geht der Testosteronspiegel gerade hoch. Das ist ja fast biologisch. Und natürlich können wir das alles ein bisschen ändern, aber irgendwo, wenn Sie dann sagen, nur ein Mythos, ich glaube, es ist nicht nur ein Mythos, sondern es hat schon zu tun damit, mit gewissen Geschlechterdifferenzen.
Die Frau hat in der Tat einen Vorsprung. Sie hat ja 9 Monate das Kind ausgetragen, sie tut es gebären, sie tut es nachher stillen. Aber wir wissen heute, dass eben auch Männer, je nachdem, in welche Situation sie reinkommen, ob sie auch Interesse zeigen an dem, wie sie mit der Frau, was sie mit der Frau wollen aufbauen. Männer, da gibt es längst nicht Studien, die zeigen, dass Männer genau so Fürsorge können entwickeln wie Frauen, aber sie machen es eben ein bisschen anders. Und wir messen eben Männer immer an den Frauen messen. Wir meinen immer, ein Mann kann nur fürsorglich sein, wenn er sich genau so verhält wie die Frau. Aber ein Mann hat in der Regel ein anderes Verständnis von Fürsorge und macht es dann anders. Ich meine, es ist auch, was sie jetzt anschneiden, das ist eigentlich eine unheilvolle Diskussion. Sie sagen jetzt, wenn ein Mann eine Waffe sieht, dann hat er einen höheren Testosteronspiegel. Es gibt ein anderes Beispiel. Ich weiss nicht, sie haben ja Söhne und Töchter.
Zwei Söhne und drei Töchter.
Wir haben einen Sohn und eine Tochter. Es ist ja die grosse Frage, welche Wörter sagen die Mädchen zuerst und welche Wörter sagen die Buben zuerst. Und bei den Mädchen ist es meistens die Puppe oder irgend so etwas. Und beim Buben ist es der Bagger oder das Auto. Jetzt könnten wir uns noch eine Stunde unterhalten darüber, was ist biologistisch. Wir wissen das eben nicht. Ist das jetzt wirklich eine Anlage oder ist das eine frühe Sozialisation? Wir wissen es nicht. Viel wichtiger finde ich, gesellschaftspolitisch wichtig, was unsere Gesellschaft daraus macht. Also wenn wir mit diesen Geschlechtsunterschieden umgehen, ob wir jetzt die Buben einfach probieren, auch vielleicht auf das weibliche Element herzuleiten, dass sie das auch integrieren, Mädchen auf das männliche Element. Ich finde das viel wichtiger.
Aber was finden Sie das nötig? Oder ich empfinde das fast ein bisschen als Social Engineering. Dass man so ein bisschen, oder, sagt, eben, wir wollen jetzt Männer ein bisschen auf die Rolle hinleiten und Frauen auf die andere. Ist das nötig?
Ich habe nicht gesagt, auf die Rolle hinleiten. Ich habe gesagt, integrieren. Das Schlimmste finde ich, wenn jetzt Männer meinen, die jungen Väter meinen, sie müssen intensive Väter werden, genau so wie die Mütter. Und es ist ja gut und recht, wenn sie ihr Baby im Snöckli an sich tragen, aber ich finde, diese Polarität zwischen dem weiblichen Element und dem männlichen Element, das ist ganz wichtig fürs Aufwachsen von einem Kind. Und das muss nicht immer eine Frau sein und ein Mann sein. Das kann auch ein lesbisches Paar sein, das kann ein schwules Paar sein. Aber das weibliche Element und das männliche Element finde ich extrem wichtig. Das weiss man auch aus der Forschung, dass Kinder, das Aufwachsen der Kinder durch die beiden Elemente, durch die Spannungsfelder auch sehr, sehr, dass Kinder von dem können profitieren. Und ich meine überhaupt nicht, dass jetzt Buben müssen zu weibliche Eigenschaften übernehmen. Aber sie müssten sie zumindest integrieren. Genauso wie man Mädchen viel stärker müsste fördern, dass sie auch sogenannte männliche Eigenschaften, Durchsetzungsfähigkeit, dass sie die dürfen leben und nicht dann falsch beurteilt werden.
Also mein, das finde ich so klar. Eben, es soll jeder im Prinzip nach seiner Fasson selig werden. Aber das finde ich eigentlich bei der ganzen Diskussion über Geschlechterdifferenzen entscheidend. Das denke ich auch bei meinen Kindern. Alle die Kinder sollen machen, was sie wollen. Und wenn ein Mädchen will Mutter werden und Hausfrau, dann soll es das werden. Wenn sie will Professorin werden und Chefärztin, soll sie das werden. Ist mir eigentlich völlig egal. Und das Gleiche gilt bei den Buben. Wenn ein Bub von mir will Hausmann werden, ist mir gleich. Er soll einfach da machen, was er will. Was ich aber auch wieder nicht will, ist, dass eben im Prinzip Gesellschaft und meistens ist es dann der Staat, irgendetwas vorgibt und sagt, ja, wir müssen jetzt eben schauen, dass Männer jetzt, oder wie wir es jetzt in der Schule haben, oder? Buben müssen jetzt plötzlich anfangen auch Hausarbeit machen und so weiter. Obwohl es jetzt Buben gibt, die das einfach nicht gern wollen. Die das wollen, sollen das. Ist mir gleich. Aber umgekehrt ja auch. Und was ich eben interessant finde, ist, oder? Ich finde auch eine Obsession mit dieser Geschlechterdifferenz. Weil es gibt ja auch andere Differenzen zwischen uns Menschen, die genau so eine Rolle spielen. Zum Beispiel, da wissen Sie viel besser als ich, aber es gibt doch wahnsinnig viele Studien, die zeigen, ob man Erstgeborene ist oder Zweitgeborene, ist ein unglaublicher Unterschied. Über das reden wir eigentlich nie.
Genau. Also, meine Antwort auf das wäre, die grössten Unterschiede, und das ist einer meiner grossen Forschungsschwerpunkte, auch jetzt im Sommer fangen wir eine neue Studie an, ist, dass der Unterschied zwischen den Schichten, den sozialen Schichten, viel grösser sind als zwischen den Geschlechtern.
Ja, das glaube ich sofort.
Und die Schweiz ist ein in dieser Beziehung ungerechtes Land. Und wir müssten uns eigentlich eher mehr empören über diese sozialen Ungerechtigkeiten als über Geschlechterunterschiede. Die sind zwar wirklich da und ich stehe zu denen, aber man muss auch sagen, das möchte ich sehr anbringen in dieser Diskussion, dass die Unterschiede innerhalb der Geschlechter grösser sind als zwischen den Geschlechtern. Man kann nicht grundsätzlich sagen, Mädchen sind benachteiligt oder Buben sind jetzt benachteiligt, sondern es gibt immer Gruppen, auch heute noch Gruppen bei den Mädchen, die benachteiligt sind. Wenn Sie jetzt denken an die jungen Migrantinnen zweiter Generation, die immer noch Mühe haben, überhaupt eine Lehrstelle zu finden oder eine berufliche Ausbildung abzuschliessen. Genauso wie zum Beispiel junge Männer aus gut situierten Milieus, die sind sehr erfolgreich. Also man darf einfach nicht Buben grundsätzlich zu den Bildungsverlierern stempeln, sondern man muss das Ganze differenzierter anschauen und man muss eben sehen, die soziale Herkunft zensiert. Das ist das Hauptproblem bei uns in der Schweiz.
Wie tun Sie das beurteilen? Ich meine, das Thema, das Sie jetzt ansprechen, das ist ein uraltes Thema, das ist eigentlich seit den 60er Jahren. Hat man immer über das geredet. Ich meine, die ganzen Bildungsreformen, die man dann überall im Westen, redet jetzt nicht nur von der Schweiz, angestrengt hat, war immer das Ziel gewesen, Bildungsungleichheit zu beseitigen. Jetzt in der Schweiz haben wir uns auch sehr angestrengt. Ich kann auch Amerika nennen, wo eigentlich die meisten von diesen Ideen zu der Reform gekommen sind. Aber wenn wir heute jetzt Bilanz ziehen, 50 Jahre später, muss man eigentlich sagen, ist es jetzt besser? Ist es schlechter? Aus meiner Sicht, es ist sogar schlechter geworden. Warum?
Also, das erste Mal müssen wir das Phänomen, das muss man schon noch mal beleuchten. Sie haben das ganz genau, ich könnte das nicht besser ausdrücken. Man hat ja immer vom katholischen Arbeitermädchen vom Lande geredet. Man hat gesagt, Katholiken sind benachteiligt, Arbeiterkinder sind benachteiligt, Mädchen sind benachteiligt und Kinder vom Land sind benachteiligt. Und die Katholiken haben aufgeholt, die Mädchen haben enorm aufgeholt und die Landkinder haben enorm aufgeholt, wegen dieser Bildungsexpansion. Die Arbeiterkinder haben sehr wenig aufgeholt. Es sind eigentlich, heute ist die Situation so, dass, das muss man schon, ich tue jetzt das noch mal feststellen, damit einem das ein bisschen reingeht. Es sind etwa aus den bildungsambitionierten akademischen Familien machen 88 oder 90 oder noch mehr Prozent eine Matur. Bei den Arbeiterkindern, inklusive Migrantenkinder, sind es 24% ungefähr, je nachdem, welche Studien man beizieht. Wenn der Vater keine Ausbildung hat, sind es 4%. Immer bei gleichen kognitiven Fähigkeiten.
Wahnsinn, ja.
Das, ja. Und warum ist das so?
Genau, wieso?
Warum ist das so? Erstens einmal kann man sagen, es sind Schulen. Das ist die übliche Erklärung, was auch etwas auf sich hat. Weil das grösste Nadelöhr ist erstens die Schulung. Also die Kinder kommen in der Regel schon mit einem schlechter bepackten Rucksack in die Schule. Die haben schlechtere Sprachqualitäten, weil unsere Vorstellung von Bildung fokussiert auf Sprache. Sprachqualität oder Sprachvermögen. Nachher ist das zweite Nadelöhr und das Wichtigste ist nachher der Übertritt in Z1, sprich ins Gymnasium. Wir wissen, dass Kinder aus einfachen Milieus bei gleichen Kompetenzen die deutlich schlechteren Noten überkommen. Das ist seit PISA, das ist in vielen Studien nachgewiesen.
Jetzt, und ist das in allen Fächern so oder ist es nicht stärker in den sprachlichen Fächern so als in den naturwissenschaftlichen?
Also es ist dort auch so, aber es ist in allen eigentlich so. Und wenn es dann um einen Übertritt geht, zum Beispiel in Gymi, kommen die Kinder halt viel weniger die Empfehlung über. Oder bei den Prüfungen haben sie einfach das nötige Vorwissen nicht oder die nötige Unterstützung nicht. Das ist die übliche Erklärung. Jetzt gibt es aber eben eine andere Erklärung, die von mir aus gesehen viel zu wenig berücksichtigt wird. Und das liegt im Elternhaus. Mhm. Das sind die sogenannten sekundären Herkunftseffekte. Das heisst, Eltern aus bildungsambitionierten Familien, die wissen heute schon bei der Einschulung, dass ihr Kind wahrscheinlich ins Gymi wird gehen oder wird sollen gehen. Und die tun dem Gymnasium sehr viel Bedeutung beimessen. Mhm. Die kennen das Gymnasium. Die sagen, an dem liegt einfach der Zukunftserfolg in der akademisierten Gesellschaft. Mhm. Und Eltern aus sogenannten bildungsfernen Schicht, ich finde den Ausdruck schlecht, bildungsfern, ich sage Ihnen bildungssystemfern, die sind sehr skeptisch. Die sagen, was, du willst ins Gymi? Sie kennen das nicht. Mhm. Sie sagen, du, im Gymi, wer ins Gymi geht, weiss nicht, was arbeiten heisst, du verdienst nichts später. Mhm. Sie haben auch Angst, das Kind wird sich entfernen davon. Und diese Bildungsentscheidungen der Familie sind ganz wesentlich dafür, dass die Kinder, auch von der Familie her, das ist immer ein Durchschnittswert, es gibt natürlich andere Familien, die ihre Kinder unterstützen, dass die Familie eben Kinder eher abhalten davon und in die Berufsbildung lenken.
Aber warum, Sie haben selber gesagt, Sie sind aus dem Arbeitermilieu. Bei Ihnen war ja das offensichtlich auch nicht so gewesen, dass die Familie jetzt Sie hätte können fördern können. Wieso ist es denn bei Ihnen gegangen? Sie sind promoviert, sind habilitiert, Sie sind Professorin geworden. Das ist nicht normal für ein Arbeiterkind. Warum ist denn bei Ihnen trotzdem gegangen?
Ich habe erstens eine überfachliche Kompetenz. Mhm. Das steht auch im Lehrplan 21. Und das ist, ich habe einen extremen Willen. Und eine Hartnäckigkeit. Und das habe ich einfach verfolgt. Aber das noch Wichtigere war, ich hatte im Lehrerseminar einen Mentor. Mhm. Und fast alle Arbeiterkinder, die es arbeiten, haben Mentoren und Mentorinnen. Mhm. Und dann hatte ich meinen Partner, der einfach mich absolut gefördert hat. Ich bin in das Milieu reingekommen. Mhm. Ich habe am Anfang gesagt von unserem Gespräch, dass er wahrscheinlich aus einem ähnlichen Milieu kommt wie Sie. Und dort sind mir einfach alle Schuppen von den Augen gefallen und dort ist mein Selbstbewusstsein erst gewachsen. Mhm. Und ich würde behaupten, aber das wäre eine These, die ich im Moment nicht belegen kann, dass Arbeiterkinder solche Unterstützungen brauchen. Das kann eine Lehrperson sein, es kann ein Trainer sein, es kann eine Tante, ein Onkel, irgendjemand sein, aber einfach nur alleine das schaffen, das ist sehr schwierig. Mhm. Aber eben, ich werde mit diesen ganzen Ausführungen auch zeigen, dass es nicht einfach nur an der Schule liegt, sondern dass man auch muss den Hintergrund von diesen Kindern viel mehr berücksichtigen und die Hürden, die in der eigenen Familie stattfinden.
Aber mich überzeugt jetzt das nicht.
Aha.
Nein, weil ich meine, das Problem, dass eben Familien sind unterschiedlich verortet in sozialen Schichtung. Und dass die Kinder aus der Oberschicht kommen, immer einen Vorteil haben, das ist 2000 Jahre alt. Das hat es immer. Und der Normalfall war ja dann auch so gewesen, dass eben der Adel hat geschaut, der Adel war ja sowieso nicht ausgebildet, aber hat es auch nicht nötig gehabt. Aber sagen wir die obere Mittelschicht, das Bürgertum, die haben das immer irgendwie geschafft, dass ihre Kinder den Status behalten können und dass sie eben gut ausgebildet sind. Und das Neue, finde ich wirklich, war ab 19. Jahrhundert, und ich finde, das hat sehr viel mit der Volksschule in der Schweiz zum Beispiel, dass es doch eine mehr soziale Mobilität gegeben hat als früher. Also im Mittelalter haben wir ganz sicher weniger soziale Mobilität gehabt als heute. Oder sagen wir jetzt in den 50er Jahren. Und ich glaube, was sich geändert hat, ist eben nicht die Familie. Das ist etwas, was man wahrscheinlich gar nicht ändern kann. Wir können das nicht ändern, dass unsere Kinder, wenn sie bei uns aufwachsen, von Anfang an 1000 Wörter mehr hören pro Tag, als in einem Milieu, wo halt nicht so viel geredet wird, weil der Vater oder die Mutter mit den Händen arbeiten. Ist ja logisch. Und das können wir fast nicht ändern. Aber was man kann ändern, ist die Schule. Und die Schule hat man ja dann auch geändert. Im 19. Jahrhundert, glaube ich, hat die Volksschule, und deshalb haben wir eine unglaubliche, viele Karriere gehabt. Eine gute Position gehabt, um das zu ändern. Und ich habe ein bisschen das Gefühl vorher, wo Sie gesagt haben, das katholische Mädchen vom Land. Dann habe ich das Gefühl, die Katholiken, die Leute vom Land und auch die Mädchen, die haben eigentlich noch ein Bildungssystem, das alte Bildungssystem erlebt, wo 50er, 60er Jahre bis in 70er Jahre noch da war, wo stark leistungsorientiert war, das alte Bildungssystem. Und die Arbeiterkinder haben das eigentlich nicht mehr so erlebt und die Migranten vor allem nicht. Und dass man heute, also mein Eindruck, Sie wissen das besser, mein Eindruck ist, heute integrieren wir Migranten viel weniger gut als noch vor 40 Jahren. Und da, glaube ich, hat mit der Schule zu tun.
Ja, also ich glaube, dass die Schule wirklich eine Rolle spielt. Das ist ganz klar. Aber ich wehre mich dagegen, wenn man einfach das Übel in der Schule sieht. Mhm. Weil ich glaube, es gibt viele Leuchtturmschulen in der Schweiz. Mhm. Es gibt nicht einfach Schulen, die grundsätzlich das alles zu wenig machen oder falsch machen. Da tue ich mich sehr wehren dagegen. Die Schulen sind auch sehr limitiert in ihren Möglichkeiten. Sie müssen ja selektionieren. Mhm. Also das ist ja nicht etwas, wo jetzt die Lehrerinnen und Lehrer mit grosser Freude machen, dass sie Noten verteilen und sagen, du kannst ins Gymi und du kannst nicht ins Gymi und so weiter. Und ich, wenn Sie jetzt schauen, sind ungefähr 1990 gegen 2000 ist die Elternarbeit in der Schule massiv ausgebaut worden. Und heute spielt die Elternarbeit eine sehr grosse Rolle. Und wenn Sie jetzt auch sagen, Ihren historischen Abriss, dass schon immer so war, ist, dass gut situierte Ihre Kinder weitergebracht haben, dann ist heute mit dieser Elternarbeit, hat sich das noch verstärkt.
Genau, das ist aber mein Argument.
Eben, und die Eltern, die gut situierten Eltern, die können heute mit Rekurs und mit Auftreten, also wenn Sie jetzt in die Schule gehen, als Markus Somm, dann hat wahrscheinlich manche Lehrerin und manche Lehrer gesagt, Herr Somm, ja,
dem, die Noten gerade aufgehört.
Ja, genau. Ja, nur schon, wenn sie erscheinen, die Noten gerade. Und die, ich würde sagen, die Elternarbeit, es gibt zum Beispiel eine Dissertation von einem Daniel Hofstetter, die aufzeigt, wie wichtig, dass das beim Gymi übertritt, die Elternarbeit ist, ob es das Kind schafft oder nicht. Wenn die Eltern besser situiert sind als die Lehrperson, dass dann die Lehrperson an den Wünschen, Meinungen, Vorstellungen vom Elternhaus orientiert. Mhm. Wenn es ungefähr gleich ist, dann gibt es eine Aushandlung. Wenn die Eltern, und das ist eben mein Fokus, wenn die Eltern nicht wissen, was sie wollen, wenn sie gar nicht an die Chancen glauben vom Kind, wenn sie sagen, unser Kind ist gar nicht so gescheit, es tut nur so, dann tun die Lehrpersonen ihre Meinung mehr durchbringen. Mhm. Und ich will damit eben zeigen, dass man nicht einfach nur sagen kann, wenn die Schule sich jetzt würde ändern, dann würde alles besser oder anders, weil das Elternhaus spielt heute einfach viel die grössere Rolle als früher. Mhm. Für die höheren Schichten ist es eher inflationär und für die tieferen eher deflationär.
Es geht ja auch das rein, was wir ganz am Anfang besprochen haben, eben, dass die Zentrierung aufs Kind ist natürlich in der oberen Schicht noch viel extremer.
Genau.
Das kenne ich auch gut aus Amerika von unseren Freunden. Das ist noch viel extremer, als was wir erleben in Europa.
Genau. Ich möchte noch etwas nachschieben. Mhm. Wir dürfen ja nicht verkennen, dass auch für Kinder aus den oberen Milieus ganz schwierig ist, heute zum Teil den elterlichen Erwartungshaltungen zu genügen. Mhm. Also, die stehen ja heute, wir meinen immer, ja, die oberen Schichten, die haben es viel besser, die werden viel besser unterstützt, die stehen im Mittelpunkt und so. Mhm. Aber die Kinder haben auch eine Verpflichtung zum Erfolg. Mhm. Und es gibt verschiedene Studien, die auch zeigen, Kinder, die zum Beispiel dem nicht genügen können, oder die zum Beispiel selber nicht wollen, dem genügen und sogenannte Bildungsabsteiger sind, manchmal selbstgewollte Aussteiger sind, das ist für die auch sehr schwierig. Also man darf jetzt nicht einfach sagen, die Kinder haben es einfach, das ist für die wie Butter, die werden einfach gefördert bis zum Geht nicht mehr, sondern die müssen auch
Ich glaube, es ist sogar viel schlimmer, wie es ja viel persönlicher geworden ist, oder? Für die Eltern aus der oberen Schicht ist das Projekt Kind so wichtig, und sie haben eine grosse Verantwortung für das Projektkind, mehr als früher, dass wenn das Kind scheitert, dann nehmen sie es persönlich.
Ganz genau.
Und das spürt das Kind auch. Das Kind spürt, als Mami und der Papi sind jetzt hässig auf mich. Jetzt haben sie so viel investiert in meine Hausaufgaben.
Genau.
Und ich habe gleich nur einen Dreier.
Genau.
Aber da geht ein bisschen das Gleiche rein, was ich vorher ansprechen wollte. Ich habe eben das Gefühl, die Schule hat sich ganz lustig entwickelt. Ich glaube, früher war die Schule selbstbewusster gegenüber den Lehrern, den Eltern. Oder heute ist die Schule sehr verunsichert und lässt sich vor allem, wie Sie es vorher gesagt haben, das stimmt, oder? Dass Eltern, die die Mittel haben und das Wissen haben, die Schule wahnsinnig unter Druck setzen. Und wir haben auch keine Politiker mehr, die hinstehen und sagen, wir machen es jetzt halt so. Sondern das Selbstbewusstsein von der Schule gegenüber den Eltern ist eigentlich schwach. Gleichzeitig hat aber meiner Meinung nach die Schule das sich selber zuzuschreiben. Weil sie viele Sachen haben sie meiner Meinung nach umgebaut in der Schule auf eine Art, dass wir Eltern die Schule nicht mehr so ernst nehmen. Also, bei meinen Eltern war undenkbar gewesen, wenn ich ein Problem hatte mit der Schule, dass sie einem Lehrer die Schuld gegeben hätten. Es war völlig selbstverständlich gewesen, wenn ich kann mich erinnern, der grösste Niederlage, die meine Eltern je mit mir hatten, war, ich hatte immer gute Noten gehabt, aber im Betragen immer Probleme. Und dann hatte ich es unbefriedigend im Zeugnis. Das war das Schlimmste gewesen, was ich je erlebt habe. Mein Vater hat mich so zusammengestaucht, das habe ich nie mehr erlebt nachher. Und mit dem würde ich sagen, für ihn war völlig klar gewesen, dass die Lehrer recht haben. Und sein Sohn, an wen er mich wahrscheinlich gern gehabt hat, hat nicht recht. Und heute ist er gerade umgekehrt. Und ich glaube, die Schule hat da selber ein bisschen einen Fehler gemacht. Man hat die Schule so durchreformiert, die ganze Zeit. Wir nehmen sie ja nicht mehr so, ich nehme sie nicht mehr so ernst, wie wahrscheinlich mein Vater oder meine Mutter die Schule noch genommen haben.
Aber eben, sie sind ein Bildungsbürger. Mhm. Und wenn man jetzt die relativ grosse, den grossen Anteil von der Gesellschaft schaut, wo eben untere Mittelschicht oder immer noch Arbeiter, Handwerker, einfache Schichten sind, die nehmen eben die Lehrpersonen nach wie vor sehr ernst. Mhm. Es gibt verschiedenste Studien, zum Beispiel eine Freiburger Studie, die zeigt, dass Kinder, die aus solchen einfachen Milieus, die sehr gute Noten haben und die eigentlich ins Gymnasium hätten sollen. Mhm. Dass die Eltern sich nicht getrauen, zu intervenieren und zu sagen, hey, unser Kind hat die Noten, das gehört ins Gymnasium, sondern die Eltern sagen immer noch, wie sie es vorher gesagt haben, das war bei ihrer Jugend so gewesen, dass die Eltern sagen, die Lehrperson, der Lehrer ist der Profi, er oder sie weiss es besser. Mhm. Und das ist eben, darum kann man nicht einfach nur sagen, die Schulen haben sich einfach so verändert, sondern die ganze Gesellschaft hat sich verändert. Aber wir haben eben gerade in Bezug, ich komme nochmal auf die Bildungsentscheidungen zurück, dass eben einfache Familien nach wie vor autoritätsgläubiger sind, weder bildungsnähere Familien, die eben sehr selbstbewusst geworden sind und wo sie sagen zu Recht, viele Eltern haben das Vertrauen in die Schule nicht, vielleicht nicht gerade verloren, aber sie tun sehr mit dem Vertrauen handeln und sagen, jetzt schauen wir mal, wie das die Schule macht. Und die Schule steht heute eben, die Volksschule, die öffentliche Schule, steht vor dem Problem, dass sehr viele Eltern nachher ihre Kinder in Privatschulen abziehen. Und das ist ein grundsätzliches Problem, das ich aber eben wiederum nicht mag, nur der Schule in die Schuhe schieben, sondern unserer ganzen Gesellschaft, dass die Autorität ist ja eigentlich ein böses Wort geworden in der ganzen Gesellschaft. Mhm. Der Erziehungsstil geht in eine ganz andere Richtung. Mhm. Und die Schulen sind eigentlich für mich ein Abbild von unserer ganzen Gesellschaft geworden. Und ich will wiederum sagen, es gibt Leuchtturmschulen, die das hervorragend machen und andere Schulen, die das vielleicht nicht so günstig machen.
Aber Sie haben nicht das Gefühl, das ist mein Eindruck, oder? Die Schule hat halt sehr viele Sachen von ihrem Kerngeschäft. Nicht völlig aufgeben, aber doch vernachlässigt. Oder? Ich meine, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich sehe das selber auch als Arbeitgeber schon lange. Alle, die kommen zu mir arbeiten, muss ich sagen, ja, Orthographie ist ein Problem. Mhm. Und ich meine, in unserem Beruf ist das wichtig. Mhm. Und ich muss die Leute noch ausbilden. Mhm. Das tut nicht das Vertrauen in die Schule stärken. Wenn ich meine Kinder schaue, wie die Orthographiefehler machen, obwohl sie im Gymnasium sind, das ist eine Katastrophe. Ja. Und ich glaube, die Schule hat wahnsinnig einen Fehler gemacht, dass man in vielen Sachen, oder die Schule, eigentlich sind es Bildungspolitiker gewesen, die diese Fehler gemacht haben, dass man über alles andere geredet hat, als über das Kerngeschäft. Und wenn man das Kerngeschäft nicht mehr gut macht, das ist wie wenn Nestle nicht mehr Kaffee machen kann, der gut ist, dann ist alles andere nicht so wichtig. Mhm. Und da, glaube ich, ist ein Hauptproblem, dass sehr viele von diesen Reformen haben nicht dazu geführt, dass die Leute einfach gut ausgebildet sind, sondern eben, sie wissen dann fast zu viel und alles nicht ganz gut.
Das ist eine gute Analyse, wo ich eigentlich nicht Grundsätzliches dagegen kann sagen. Ich bin einfach sehr erstaunt, dass wir uns, ich habe das ganz am Anfang von unserem Gespräch schon gesagt, dass wir uns nicht mehr empören. Mhm. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Mhm. Ich bin kürzlich an einem Fest neben einem wie heisst jetzt das, wenn man fast das Oberste ist im Militär?
Oberstkommandant.
Ja, nicht gerade, aber fast.
Ja.
Ah, ja. Bin General, ich zu einem gesessen.
Ja.
Und dann hat er gefragt, was ich sehe und so. Und dann habe ich erzählt, Erziehungswissenschaftlerin. Und dann haben wir von den 15% Risikogruppe angefangen, oder ich habe ihm erzählt, dass wir 15% laut PISA-Studie von der sogenannten Risikogruppe haben, die nach 9 Schuljahren kaum können lesen. Und dann hat er gesagt, genau das haben sie jetzt aufgenommen. Sie dürfen nämlich in der Rekrutenschule Lesekurs machen für die Rekruten. Und die sind vollkommen ausgebucht.
Wahnsinn.
Und dann bin ich nachher heim und habe zu meinem Mann gesagt, wieso empören wir uns nicht über das? Wir haben eines der teuersten Bildungssysteme auf der Welt und wir haben 15% der jungen Menschen, die nicht können lesen können, also die nicht lernen, richtig lesen.
Ja.
Aber dann in der Rekrutenschule sind sie offenbar top motiviert, das zu lernen.
Aber wieso empören wir uns nicht? Was ist los?
Das frage ich mich auch. Zum Beispiel in Deutschland, die PISA-Studie haben ja in Deutschland extrem viel ausgelöst. Mhm. Und die Deutschen haben wirklich sehr viele Reformen mit unterschiedlichem Erfolg eingeleitet. Und dort ist die Empörung, ich bin sehr viel in Deutschland, und die Empörung ist dort gross gewesen.
Mhm.
Und in der Schweiz tun wir immer alles so abtempieren. Und wir sagen, ja, wir haben ja Durchlässigkeit und es kann ja jeder, der will und so. Und wir tun uns eben nicht über die soziale Ungleichheit enervieren, wir tun uns nicht über die Probleme vom Können lesen nach 9 Schuljahren enervieren. Ich weiss auch nicht, ob das unsere Mentalität ist, dass wir haben ja auch Mühe mit den Hochbegabten, also wir haben auch Mühe mit denen, wo jetzt wirklich herausragen, dass wir denen eine eigenständige, individuelle Ausbildung zukommen. Wir haben am liebsten, wenn Gräsli gleich hoch sind, wenn der Rasenmäher drüber geht, und dann schaut kein Gräsli mehr über das andere, und dann schauen wir eben auch nicht, was unten dran bleibt, oder?
Aber vielleicht ist es so, dass bei uns eben noch nicht so schlimm ist. Also das, ich würde jetzt eher diese These vertreten, oder? Ich glaube, also Amerika kenne ich sehr gut, und dort ist es eine Katastrophe. Und dort haben eigentlich, meiner Meinung nach, darüber können wir jetzt nicht mehr reden, aber alle die Reformen, die man dort in den 60er Jahren schon angefangen hat, Amerika war das erste Land gewesen. Und wir haben ja, wenn man Hamas anschaut, das habe ich erst letzte festgestellt, Hamas anschaut, die Konzepte, die dort drin sind, die sind alle aus Amerika von den 60er Jahren. Und die Amerikaner haben mit diesen Reformen ihr ganzes Schulsystem zerstört. Und was ist passiert? Genau, was Sie vorher auch geschildert haben. Alle amerikanischen Eltern, die gute Ausbildung haben, Kinder gehen in die Privatschule. Die Freunde, die wir haben, sind selber alle noch in der öffentlichen Schule gewesen, wo sie noch gut war. Und die Kinder alle Privatschulen. Und das finde ich etwas vom Schlimmsten, was es gibt, oder? Weil die soziale Ungleichheit wird dann ganz massiv, wenn die privaten Schulen kommen. Und jetzt in Deutschland habe ich das Gefühl, die sind eben auch schon weit fortgeschritten gewesen. Deshalb ist dort die Empörung grösser, weil man den Schaden mehr sieht. Ich glaube, wir sind noch in einer Phase, wo man den Schaden noch nicht richtig erfasst. Die Leute sind sich dessen noch nicht so richtig bewusst.
Das kann sehr wohl sein. Es kann aber schon auch sein. Also ich werde jetzt das schon noch nachschicken. Ich habe zwar vorhin vielleicht sogar ein bisschen dramatisiert mit diesen 15% und diesen Rekrutenschulen. Aber wir müssen auch international sehen, dass wir einerseits störe ich mich ein bisschen darüber, dass wir uns nicht mehr empören. Andererseits muss man auch unserem Bildungssystem zugutehalten, dass wir nahezu 95% der jungen Menschen zu einem Abschluss auf der Sekundarstufe 2 führen. Und das ist natürlich grossartig.
Es ist immer noch gut.
Ja, und ich glaube, dass man muss die Berufslehre, die berufliche Grundbildung ein Kränzchen wenden. Weil noch in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren sind ja ganz viele einfach weg nach der Schule und haben irgendetwas gemacht, haben keine Berufslehre absolviert. Und heute tut man eigentlich auch die Schwachen, wenn sie jetzt gerade an Migranten erster, zweiter Generation denken, an die schwachen Schülerinnen und Schüler, die werden doch zu durchschnittlich 95% einer Berufslehre zugeführt. Und das ist schon auch eine Stärke von unserem Bildungssystem. Und ich glaube, darum sagt man einfach in der Schweiz auch, es kann jeder, der will, kann eine Ausbildung absolvieren. Und dass die Durchlässigkeit, das ist sicher eine Stärke von unserem Bildungssystem, aber von mir aus gesehen ist das eben nur eine Argumentation, wo auch die Schwächen, die unser Bildungssystem hat, ein bisschen überdenken.
Genau. Ja, Frau Stamm, ich könnte jetzt mit Ihnen nochmal 2 Stunden mich empören. Ich tue mich noch gerne empören.
Ja, das habe ich gedacht.
Ich reg mich einmal auf. Aber es ist wichtig, oder? Das möchte ich auch betonen. Es ist eben in der Schweiz immer alles noch recht gut. Und wir machen ja viele Sachen immer noch gut. Und es ist ja eher, wenn man dann eigentlich über das redet, was eben negativ ist, soll das nicht heissen, alles ist schlecht.
Ja,
sondern es sind einfach
wichtig,
so Entwicklungen, die man halt jetzt schon früher sieht.
Genau.
Und wo man könnte korrigieren.
Ja.
Aber letztlich ist natürlich die Volksschule immer noch eine wahrscheinlich von den besten Schulen der Welt,
ja.
Da kann man betonen und so, wie können wir auch stolz sein. Aber deshalb müssen wir ja darüber reden,
ja.
Dass es nicht in die falsche Richtung
ja.
geht.
Und wir wollen ja nicht diese Krämeli gerade streichen, sage ich immer, dass es keine Rissli gibt. Für das sind wir heute nicht zusammengekommen.
Genau. Nein, hat mich sehr gefreut, mit Ihnen über das zu diskutieren.
Ja,
und wir werden das fortsetzen, wenn es Ihnen recht ist,
ja,
würde ich gerne
gut.
das noch einmal machen.
Ja.
Und Ihnen danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben etwas gelernt, weil das ist der Witz. Wir wollen eben, dass die Leute etwas lernen.
Ja,
in dem
genau,
Sinne noch einen schönen Tag und machen Sie es gut. Merci.